Wir Menschen leben von der Kommunikation. Wir unterhalten uns via Sprache. Und dann gehen wir davon aus, dass wir verstanden werden. Das ist das, was wir uns am meisten wünschen. Dass das aber nicht so einfach ist und dass es gerade, wenn es um die Kommunikation zwischen Firmen und Menschen geht, da noch ganz viel zu tun gibt in Sachen Verständlichkeit, das werden wir jetzt gleich in diesem spannenden Podcast erfahren, und zwar mit Gidon Wagner. Der kennt sich aus, er ist von der Wortliga und seine Mission ist Verständlichkeit für alle. Bleibt dran bei diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Mission Erfolgsstories. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Gidon Wagner. Grüß dich.
Grüß dich, hallo.
Gidon, du stehst der Wortliga vor. Was ist die Wortliga?
Die Wortliga ist heute ein Softwareanbieter. Es gibt auch noch eine Agentur, die so heißt. Aber wir sind vor allem ein Softwareanbieter inzwischen und wir machen Software für verständliche Sprache, also für alle, die schreiben und sich verständlicher ausdrücken möchten, Autoren, aber auch ganze Versicherungen, also die Generali Deutschland AG ist Kunde und alle, die an ihrer Sprache was machen möchten, barrierefreier werden wollen oder einfach verständlich werden wollen, Stichwort Journalismus, die benutzen unsere Software, die Wortliga Textanalyse.
Da stelle ich mir vor, das ist ja ein Riesenmarkt und die Arbeit hört nicht auf, oder?
Ja, also wir nehmen uns selbst schon als relativ nischige Software wahr. Mhm. Wir sind jetzt nicht ein ChatGPT, wir haben zwar auch KI inzwischen drinnen, aber es ist schon was Spezielles, weil es ist auch eine spezielle Art von Mensch, die das benutzt, muss man sagen. Also das sind schon Leute, die es entweder natürlich vorgegeben kriegen in der Unternehmen, aber die Leute, die das vorantreiben oder die das selbst nutzen und lieben lernen, das sind einfach, wir nennen die Sprachenthusiasten. Da gibt es schon viele, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ein neues Word erschaffen haben.
Mhm. Jetzt wird ja an der Sprache lebt ja, habe ich mal gelernt, durch Selbstentwicklung auf gut Deutsch. Also die nimmt eine Entwicklung, gesellschaftliche Ereignisse, Einflüsse aus dem Ausland, andere Sprachen und so weiter. Würdest du den Zustand der deutschen Sprache in Sachen Verständlichkeit als heutzutage kritisch bezeichnen?
Ich habe vor der Sendung mal drüber nachgedacht und bin auf den Gedanken gekommen, ist schon komisch, dass wir Menschen, die Spezies Mensch, Sprachen entwickelt hat. Englisch, also verschiedene Sprachen entwickelt hat, vielleicht auch Vorläufer, Latein und so weiter, Griechisch. Und irgendwann kam dann ein Punkt, an dem sind wir schon längst vorbei, da hat nicht mehr jeder alles verstanden. Und es wird ja immer so besprochen, dass viele, also so ähnlich oder so, es hat immer diesen Touch, viele Leute sind einfach zu blöd, ja, die normale Sprache zu verstehen, das anspruchsvolle Deutsch. Aber ich glaube eher, die Sprache hat sich wegentwickelt von den Menschen. Viel hat sich wegentwickelt von den Bedürfnissen, weil Sprache zu einem Instrument wurde, institutionalisiert wurde, zu einem Machtinstrument auch wurde, um Leute klein zu halten. Also ja, das ist, glaube ich, nicht mehr das, was es mal war, Sprache. Und ich sehe es als meine Mission, das wieder die Uhren wieder ein bisschen zurückzustellen, damit jeder Sprache versteht, und zwar das Wichtige versteht.
Jetzt könnte man meinen, wir gehen alle in die Schule. Und Deutschland hat ja auch ein gewisses Bildungsniveau. Okay, wir sind jetzt in den PISA-Studien jetzt nicht mehr ganz vorne und es geht auch
nicht mehr ganz.
Ja, also es geht momentan nicht nach oben. Aber man könnte doch ausgehen, alle müssten doch mit dem, was es so gibt, zurechtkommen. Wo siehst du da die Defizite?
Na, die Schule bringt dir ja eigentlich mehr zum Beispiel bei, dass du dich kompliziert ausdrückst. Zum Teil die Uni auch. Also in der Schule lernst du ja, da belohnt dich ja die Deutschlehrerin dafür, dass du lange Sätze schreibst. Und im Erwachsenenleben lernen wir dann hoffentlich, dass andere uns eher zuhören, eher lesen, eher unsere Ideen wahrnehmen, eher uns als Experten auch wahrnehmen, wenn wir uns prägnant ausdrücken können, in kürzeren Sätzen. Natürlich soll das Ganze noch schön klingen, anregend sein, aber so die Schule hilft dir dabei nicht. Aber man muss dazu sagen, ich sehe, und andere auch, Hoffnung sozusagen. Also Sachsen-Anhalt hat in den Gymnasien unsere Software in den Lehrplan genommen. Also da lernen jetzt die Schüler verständliches Schreiben. Beziehungsweise sie lernen sich selbst zu coachen mit unserer Software. Also auch ein E-Learning-Tool. Und ich glaube, das wird sich ich glaube, ich bin ein Optimist, aber ich glaube, es wird sich drehen. Und England zum Beispiel, hat mir letzte Woche eine Kollegin erzählt, da lernen die Kinder schon von Anfang an Klartext. Also wie schreibe ich eine Bewerbung, eine interessante Bewerbung? Das wird ja auch kommen, glaube ich. Mhm.
Heißt das Aufruf, die Bild-Zeitung in den Schulunterricht? Weil die machen Sätze, Hauptwörter.
Ja, die schreiben in Hauptsätzen. Ne?
Ja.
Ja, genau, also Hauptsätze ist schon gut. Ja, ein bisschen mehr Bild-Zeitung würde nicht schaden, von der Sprache her.
Mhm.
Nicht vom Inhalt, nicht von der Art und Weise, Menschen zu diffamieren oder wie auch immer. Ich bin kein Bildleser, aber ich habe Sachen gehört. Ja, ein bisschen mehr Bild. Ich habe mal letztens was veröffentlicht und gesagt, was ist eigentlich anspruchsvolle Sprache? Also SZ, Zeit, die schreiben ja alle anspruchsvolle Sprache. Ne? Aber anspruchsvolle Sprache, was ist das? Ist das sozusagen die Leser, dass die Leser mit großem Aufwand die Sprache verstehen? Oder ist es nicht mehr, den hohen Ansprüchen der Menschen gerecht zu werden? Also zu verstehen, in kurzer Zeit auch die Themen zu durchdringen in einer immer komplexeren Welt. Mhm. Also für mich ist es eher Zweiteres. Nicht den Leuten Knüppel zwischen die Beine werfen, sondern die hohen Ansprüche, die Bedürfnisse der Leser bedienen. Das ist anspruchsvolle Sprache für mich. Da macht die Bild einen besseren Job als die SZ.
Jetzt werden Kritiker sagen, na ja, ich mag halt dieses einfache und dieses sehr, wie soll man sagen, simplifizierte Deutsch, das erleben wir ja überall. Wir schauen uns Internet, wir gucken TikTok, Social Media etc. Was da noch an Resten der Sprache noch übrig ist, das ist ja ein Trauerspiel. Im Gegensatz zu Goethe, Schiller etc., die in der Schule gelehrt werden. Das ist doch das, was die Kinder eigentlich können und verstehen müssen.
Werf mal Goethe in unsere Software. Also klar, der hat lange Wörter gebaut. Ich sage immer in meinen Seminaren, Goethe hat es geschafft, in langen Sätzen eine einfache, verständliche Sprache zu sprechen. Das war nicht verschachtelt. Das waren ganz klar strukturierte Gedanken. So kann fast niemand, auch ich, kann so nicht schreiben. Wenn ich es könnte, würde ich auch längere Sätze schreiben. Goethe hat ganz klare Gedanken gebracht in langen Sätzen. So, das kann nicht jeder. Wir dürfen das, was wir jetzt hier besprechen, nicht mit leichter Sprache verwechseln. Mhm. Leichte Sprache ist, hat letztens mal jemand bei uns, bei einem Kunden von uns so formuliert, das ist doch Kindersprache. Einfache, verständliche Sprache ist keine Kindersprache. Einfache, verständliche Sprache muss sogar Spaß machen zu lesen. Wir richten uns nach dem Hamburger Verständlichkeitskonzept. Die haben rausgefunden.
Wer ist die?
Also Schulz von Thun, Tausch und Langer hießen die Wissenschaftler. Das war, glaube ich, in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren. Vielleicht, ich glaube, es war in den 80er Jahren. Die haben rausgefunden, zu verständlicher Sprache, zu verständlichen Texten gehören vier Faktoren. Einfachheit, Prägnanz, anregende Zusätze. So, jetzt habe ich das Beste zum Schluss, nicht zum Schluss genannt. Und Gliederung und Ordnung, also Struktur. Du brauchst diese anregenden Zusätze, das heißt irgendwie eine abwechslungsreiche Sprache zum Beispiel oder eine Story, eine Geschichte, regt das Gehirn an oder schöne Begriffe, die gut klingen. Du brauchst es, damit es im Gehirn ankommt. Es gibt keine langweilige, einfache, verständliche Sprache, das geht gar nicht. Damit es Leute verstehen, muss das Lesen anregend sein. Bei leichter Sprache ist was völlig anderes. Das gehört in die Behindertenhilfe rein, ist was völlig anderes.
Okay.
Muss man wirklich ganz oft sagen, weil,
ja, deswegen,
weil die einfache, uns. Ich habe die Tagesschau beraten und die werden nicht anfangen, eine monotone Sprache zu sprechen in ihrer Sendung, sondern die werden Floskeln weglassen, die werden mehr Verben benutzen, diese Sachen. Das, was Sprache schön macht. Darum geht's.
Aber weil jetzt gab's Tagesschau, was war deren Auftrag oder was wollten die machen oder was haben die vor?
Naja, die führen einerseits Tagesschau in einfache Sprache ein, aber darum ging es jetzt in der Beratung gar nicht. Die wollen einfach eine bürgermenschennähere Sprache sprechen. Und es ging darum, dass einfach ja manche Floskeln, die links rein, rechts raus gehen.
Zum Beispiel?
Was gibt's da? Also konkret sein. Lindner hatte gesagt, das war glaube ich auch ein Zitat, es gäbe beim Kindergeld, ich bin mir nicht mehr sicher, Kindergeld war es, glaube ich, verfassungsrechtlichen Nachholbedarf.
Okay.
Was ist das? Was ist verfassungsrechtlicher Nachholbedarf? Mhm. Sind die Gesetze verfassungswidrig, die Regelungen, will er jetzt das Kindergeld senken, erhöhen?
Gibt es das Wort verfassungsrechtlicher Nachholbedarf? Gibt es ja diese Kombination? Ist ja von ihm wahrscheinlich eine Schöpfung, oder?
Das kann man schon so sagen. Das, ja. Wir wissen schon, worum es ungefähr geht.
Aber man muss nachdenken.
Ist halt, ja, und es ist eine Worthülse. Mhm. Also will jetzt nicht politisch werden, bin ich auch nicht in dem Fall, sondern es geht darum, klar zu sagen, was man meint. Und die Tagesschau hat das übernommen. Das ist, das will ich aber nicht.
Aber wenn es ein Zitat ist, muss sie das.
Sie muss es.
Sie kann es ja dann nicht neu deuten oder dem neues Label geben.
Genau.
Weil es passiert ja auch viel Framing, gerade in der Politik. Ne? Ja, ist ja beabsichtigt auch, irgendwelche Themen, sagen wir mal, oben ein Namensschild dran zu packen, was ich zum Beispiel, wo ich immer Schwierigkeiten habe, das gute Kind, Kita-Gesetz.
Ja.
Ja, also wenn das Ding schon eine Art, sozusagen ein Gütesiegel bekommt.
Genau. Also wir haben das auch rausgefunden, das hängt zusammen. Die Politik, die Verwaltung, auch die Presseagenturen, die müssen verständlicher werden, damit ein Organ wie die Tagesschau verständlich berichten kann. Weil die Tagesschau, hat im Alltag nicht die Zeit, alles nachzurecherchieren. Es hängt zusammen. Also es war kein Vorwurf an die Tagesschau, aber wir haben natürlich trotzdem, habe ich die Analyse gemacht und gesagt, das muss verständlicher werden. Mhm. Kam in der Beratung raus, es ist nicht realistisch, all diesen Dingen nachzugehen, sondern dann bringt die Tagesschau natürlich eher verfassungsrechtlichen Nachholbedarf, anstatt zu erklären. Mhm. Weil da könnte man ja dann was Falsches
machen. Ja, sie beginnt ja dann zu interpretieren.
Genau,
ja.
Genau.
Okay.
Genau. Also war kein Vorwurf an die Tagesschau und man sieht, es ist ein Problem, das tief sitzt. Überall. Also bei den Sprechern, ihr seid ja auch im Bundestag, bei den Sprechern im Bundestag, da gibt es
ja.
Ja,
wir machen die Untertitel live und so weiter.
Genau, da gibt es ja auch Analysen der Sprecher, wie verständlich sind die. Mhm. Die müssen sich klar ausdrücken, die Pressestellen müssen sich klar ausdrücken. Wir haben uns vor ein paar Wochen die Parteien angeschaut, wie die kommunizieren, die Programme, es ist eine Katastrophe. Da waren zum Teil Bank-AGBs waren verständlicher
als die Parteien. Kannst du da nennen, wer es schlecht und gut macht? Und das ist ja jetzt keine Wertung der politischen Richtung.
Also die Grünen waren im Programm, glaube ich, noch mit die Besten. Die Linke waren am verständlichsten. Aber da reden wir über überall schlechte Werte. Gell? Also,
okay,
also unter 50% Lesbarkeit, was unser Tool analysiert.
Ui.
Deutlich unter 50%. Die Linke waren da noch die Besten. Allerdings waren in der Kommunikation des Ganzen, also im Verkauf auf der Website, war die AfD am verständlichsten.
Das habe ich irgendwo auch gehört, ja. Genau.
Also die AfD war am verständlichsten.
Die geben sich wahrscheinlich am meisten Mühe und die sind, glaube ich, am fleißigsten, was so Social Media und so weiter anbelangt.
Genau, ne? An der Oberfläche. Mhm. Im Parteiprogramm selbst war die AfD, glaube ich, hey, du erwischst mich hier ganz kalt, die waren, glaube ich, die am wenigsten verständlichen oder die zweitunverständlichsten im Parteiprogramm. Also
wenn du einen Link hast auf das Thema, können wir das in den Shownotes zum Beispiel noch hinten dranhängen.
Genau, also es ist ganz tief in der Gesellschaft drin und es gibt auch ein Dogma.
Aber jetzt haben wir ein Riesenwahlkampf, ja. Mhm. Die müssten doch bei dir Schlange stehen, dass du ihnen sozusagen ihre Texte durchrümpelst.
Ja, wir benutzen unsere Software. Wir sehen ja, wer es benutzt.
Okay.
Sie machen es schon. Es hat die Frage, das wollte ich gerade sagen, es gibt auch in den Organisationen, in den Unternehmen ein Dogma gegen verständliche Sprache. Ist doch Kindersprache, ist doch, ja, ist doch dumme Sprache, klingt doch blöd. Ich habe eine Teilnehmerin aus einer Zentralbank. Aus einer Nationalbank in Europa und die hat den Jahresbericht der Bank von 160 Seiten auf 100 runtergekürzt.
Okay.
Verständlicher gemacht. War Ansage vom Vorstand.
Okay.
Aber sie hatte im Management und bei Kollegen Gegenwind. Ah, die Nationalbank klingt nicht mehr professionell, wenn man das versteht.
Zumal ich mir jetzt da die Zielgruppe ist jetzt nicht der normale Bürger, ne?
Der liest.
Ja, aber liest sich der den Zentralbanksbericht durch?
Du musst es zusammenhängender, ich will ja nicht sagen, was du musst, aber man muss es zusammenhängender anschauen. Wir haben gerade über die Tagesschau gesprochen und dass die komplexe Sprache der Politiker nimmt. Die übernimmt die Presse über.
Da gebe ich dir recht.
Den Jahresbericht an und übernimmt die Sprache aus dem Jahresbericht.
Ja,
es hängt alles zusammensprachlich.
Da gebe ich dir recht, ja.
Es hängt alles zusammen. Danke, dass du das so fragst. Das habe ich so klar selbst noch nie gedacht. Es hängt alles zusammen. Und der Jahresbericht der Nationalbank, es war nicht die Deutsche, aber es war eine Nationalbank, wenn der in klarer Sprache geschrieben ist und das jeder versteht theoretisch, oder nicht jeder, aber 99 oder 95% der Menschen, das strahlt ab, das verändert was.
Verstehe.
Und plötzlich bist du auf dem Weg in der Gesellschaft, wo mehr Transparenz herrscht. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das treibt mich zumindest an.
Bei uns ist es so, bei Videotaxi, wir versuchen momentan mit KI die Verständlichkeit generell auch über Sprachbarrieren hinweg herzustellen. Also entweder Gebärdensprache oder eben Untertitelung oder eben auch Übersetzung. Ja. Wo wir immer noch ein bisschen mit hadern, vielleicht hast du eine Idee, wie stellt man denn fest, ob jemand alles verstanden hat? Du kannst dir nicht hingehen und sagen, hast du dir denn jetzt alles verstanden? Wird er das überhaupt zugeben? Wann weiß er denn eigentlich, ob er eventuell was nicht richtig verstanden hat? Weil es erschließt sich ja nicht oft immer unmittelbar gerade bei der Rezeption der Inhalte, sondern vielleicht erst später. Oder wenn du plötzlich eine andere Information bekommst oder es wird in ein anderer Kontext hergestellt. Also da gibt's ja, ich sag mal so, wann ist das Ziel erreicht, auch für euch? Kann man das messen?
Es ist ein Drahtseilakt in gewisser Weise, weil wenn du die Sprache immer einfacher machst, immer verständlicher, dann wird sie irgendwann banal. Da wollen wir für den Normalo nicht hin. Bei leichter Sprache wollen wir dahin, dass es banal ist. Bei der leichten Sprache gibt's ja auch bei Softwareanbietern, die produzieren, also die Tools produzieren, die bei leichter Sprache helfen. Achtung, ja, weil da muss immer ein Mensch dran arbeiten. Aber da gibt's zum Beispiel Kontrollgruppen, die das halt, also die, ich weiß das von einigen Anbietern, die haben Fokusgruppen ja, mit Menschen aus der Zielgruppe, also mit Menschen mit einer Behinderung, die bewerten, stimmt eure KI-Übersetzung der leichten Sprache, stimmt das für mich, verstehe ich das?
Und dann testen die das und gucken. Okay.
Ich weiß es von der CT, Computerzeitschrift, die haben auch eine Leserrat, der ihnen regelmäßig Feedback gibt, ob die Artikel nicht nur verständlich sind, sondern ob die Artikel interessant sind. Mhm. Also ich glaube, da muss jeder regelmäßig messen einfach und mit seiner Zielgruppe sprechen. Es wird eh viel zu wenig gemacht. Ja. Also auch wenn wir zum Beispiel, wir haben unser tolles Tool, ja, auf jeden Fall, nur trotzdem musst du deine Zielgruppe kennen, dann kannst du noch besser mit dieser Software arbeiten. Also die Generali zum Beispiel mit der im Kundenservice mit den Menschen Briefe hin und her schreibt, dann gibt's weniger Rückfragen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Indikator. Aber die kennen ihre Kunden. Das ist wichtig. Du musst deine Kunden kennen.
Und da geht mir jetzt gerade ein Licht auf. Jedes Unternehmen muss doch ein Interesse haben, genau diesen Kommunikationsaufwand aufgrund eventuell von Missverständnissen oder schlechter Verständigung weitgehend zu reduzieren. Also alle müssen doch dieses Interesse haben, diesen Level der Verständigung so einzurichten, dass es keine Kosten verursacht, dass es nicht drei Rückfragen gibt oder der Vertrieb nochmal ausrücken muss oder dieses und jenes.
Es ist ja eigentlich schon.
Also, das ist ja Wahnsinn.
Es ist Wahnsinn. Es gibt da Untersuchungen aus dem englischsprachigen Raum bei einem Finanzdienstleister, die waren 37% produktiver im Kundenservice, nachdem die Dokumente, mit denen die arbeiten, die am Telefon, die Menschen, die Kunden unterstützen, nachdem diese Dokumente verständlicher gemacht wurden. Es gab Beispiele, wo eine Behörde, ich glaube, nur mit einem verständlicheren Standardbrief, den sie verschicken an, das waren Veteranen vom US-Militär, die haben sich Aufwand in Höhe von, ich glaube, 4,4 Millionen Dollar gespart, nur durch diesen einen Brief. Trotzdem, ich komme darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe, es gibt ein Dogma in den Organisationen. Wir können das so nicht sagen, die Leute nehmen uns nicht ernst, wir klingen nicht mehr professionell. Mhm. Das muss ich herumsprechen im deutschen Raum, im Englischen, sowohl in UK als auch in USA, was völlig anderes. Da gibt's in Florida gibt's, ich nenne es nur ein Beispiel, es gibt ein Gesetz von Florida über verständliche Versicherungsbedingungen. Die sind da 40 Jahre uns voraus hier. Wie wir kommunizieren, das ist abartig. Es ist wirklich abartig, wenn man sich das mal anschaut, was im englischsprachigen Raum möglich ist. Plain Language nennen die, heißt das dort. Da gibt es Studien aus den 80er Jahren, die das untersucht haben. Journale, die sich nur mit Plain Language beschäftigen. Da gibt es Unternehmensberatungen, die sagen, hey, simple is clever, simple is smart. Das ist hier simple. Alles, was simpel ist, ist doch ist ein schlechtes Niveau. Das ist ein Dogma. Also das Dogma kostet Milliarden, aber es ist ein Dogma.
Woher kommt das? Warum haben wir uns da so anders entwickelt oder warum haben wir da noch nicht uns weiterentwickelt? Also es muss ja einen Grund geben, dieses Dogma aufrechtzuerhalten.
Also ich glaube, wir haben am Anfang ja, hatte ich gesagt, Sprache ist auch ein Instrument, ein Machtinstrument. Du kannst mit Sprache Menschen klein halten. Also ich kann jetzt so reden, du bist auf meine Informationen angewiesen und ich rede so, dass es die Zuschauer, niemand versteht es mehr. Gut, jetzt würdet ihr mich einfach rausschmeißen und sagen, der Wagner hat nichts zu sagen. Wenn du aber der Staat bist oder die Herrschaft früher, der König oder wer auch immer, dann hältst du die Leute klein. Du verkündest was und die Leute sind darauf angewiesen, können selbst vielleicht gar nicht lesen, sind darauf angewiesen, dass es stimmt, was du sagst. Ich glaube, das kommt noch stark aus der Zeit, weil die im englischsprachigen Raum, die mussten ja auch Plain Language Movement machen, die mussten ja auch die Sprache wieder, ich will nicht sagen vereinfachen, sondern menschlicher machen, damit die Menschen es verstehen. Also Obama hat den das Clear Writing Act, hieß es, glaube ich, Clear Writing, reiche ich nach, von 2010, also die seine Administration verpflichtet, klare Sprache zu sprechen. Es ist eine Rückentwicklung, aber eigentlich eine Vorwärtsentwicklung. Also es kommt, glaube ich, von dem. Und es ist jetzt in den Köpfen immer noch drinnen, dass es eben elitär ist. Dass man, so wie man sich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise anzieht, wenn man elitär wirken möchte, spricht man auch auf eine bestimmte Art und Weise, um elitär zu wirken. Es kommt, da bin ich mir ziemlich sicher, aus Schule und Studium, auch aus der Kultur. Ich habe nichts gegen lange Sätze in Büchern. Es gibt tolle Bücher mit einer Wahnsinnssprache, darum geht's mir nicht. Es geht um die sachliche Ebene.
Jetzt, wo du es so sagst, mir fällt in meinem Schulunterricht ein, dass wir damals ja durchgenommen haben, dass sich zum Beispiel im Mittelalter haben sich ja Räuberbanden und so weiter eine eigene Sprache auch zugelegt, um natürlich eine Art Geheimcode sprechen zu können, um sich verabreden zu können, ohne dass es jetzt andere mitbekommen haben, aber natürlich um sich dann auch zu identifizieren, so nach dem Motto, wer das gesprochen und verstanden hat, war Teil dieser Gruppe und das hört sich plausibel an, dass man sagt, okay, ich bin sozusagen, repräsentiere eine gewisse Schicht, die dann auch natürlich, wenn es viele Fremdwörter sind, ja intellektuell auch vorgebildet sein muss, weil sie sonst nie Kontakt zu diesen Wörtern ja bekommen hat. Ja. Das kann ja nur in der Ausbildung passiert sein. Ja. Und das machen doch zum Beispiel Ärzte super gern, oder? Ja. Die haben doch mit das größte Problem, Menschen zu erklären, pass auf, du hast Pertussis. Und eigentlich können sie sagen, Mensch, du hast Husten.
Ja, von Arzt zu Arzt mag das ein effizienter Weg sein, sich zu verständigen. So wie wenn eine KI mit einer anderen KI kommuniziert, da gab es ja auch Beispiele, dann haben die Menschen auch plötzlich nichts mehr verstanden, haben sogar das Experiment abgebrochen. Ich habe letzte Woche mit einem Chefarzt von einer psychologischen Klinik gesprochen in Hamburg und da ging es auch viel um so Entlassungsbriefe und Arztbriefe. Du schadest dem Patienten mit der komplexen Sprache. Es mag effizient sein zwischen Arzt und Arzt, weil der versteht, was heißt. Der versteht es. Trotzdem kam im Gespräch raus, wenn du nicht mehr sagst, der Patient leidet an einer Depression, sondern die Patientin hat sich schwer getan, morgens aufzustehen und die Kinder in die Schule zu bringen durch ihre Depression. Wenn du das konkreter ausdrückst, dann hat auch mein Gesprächspartner auf einmal gemerkt, und da werde ich empathischer, wenn ich so über die Patienten lese von meinem Kollegen. Dann wird die Behandlung auf einmal empathischer. Also die Ärzte mögen damit ein Problem haben, weil die haben es auch so gelernt. Aber auch die Ärzte, wenn ihnen der Patient am Herzen liegt, dann werden sie was ändern. Da geht es ja auch um Gesundheitskompetenz, ne? Dass Patienten sich für ihre Gesundheit förderlicher verhalten können. Da hat die AOK ein Handbuch 2019 rausgebracht, wo sie auch uns empfehlen. Das kann Leben retten. Das kann Leben retten, klare Sprache. Du hattest davor noch was gesagt zum Intellektuellen. Es gibt eine Studie von 2004, glaube ich, hat der Spiegel darüber berichtet. Muss man sich mal rauskramen.
Schon 20 Jahre,
aber. Ja, genau, das war 2007. Ich bin nicht gut mit Zahlen, merkst du. Aber ich reiche das nach. Die haben damals rausgefunden, dass du intelligenter klingst, wenn du dich einfach ausdrückst. Also du wirkst auf andere Menschen intelligenter, wenn du dich klar und verständlich ausdrückst.
Okay.
Ich denke mal gerne an den Lesch oder ich mache auf den Lesch aufmerksam. Professor Harald Lesch, ja, also der uns den...
2 Kilometer von hier, einen halben Kilometer entfernt arbeitet er hier.
Oh Mann, ich muss den besuchen. Ich verehre den Mann.
Dann kann ich dir sagen, wann du den triffst. Ab und zu beim Mittagessen.
Sehr schön. Ich habe von ihm viel übers Weltall gelernt. Ich habe ein paar Jahre lang jeden Abend Lesch geschaut, immer diese YouTube-Videos von ihm. Und ich habe keine einzige Sekunde geglaubt, dass der Mann dumm ist, weil er sich in klarer Sprache ausdrückt. Sondern ich hatte das Gefühl, der hat's wirklich verstanden.
Ja.
Also es ist, wirklich was Veraltetes. Ich habe letztens mit jemandem einen Kurs aufgenommen, der gesagt hat, es passt nicht mehr in die Zeit. Der coacht Verwaltungsmenschen, also Leute, Polizei, Pressesprecher und so weiter, in klarer Sprache, in verständlicher Sprache. Es passt nicht mehr in die Zeit. Es ist Blödsinn, sich so auszudrücken. Es ist einfach nur ein Vorurteil, ein Dogma.
Ist das auch ein Generationenthema? Sind die Jüngeren da, ich sag mal, flexibler? Und wo siehst du da eventuell eine Altersgrenze, wo du sagst, die haben gar keinen Bock mehr und unter dieser Altersgrad, Alter geht's noch? Da
es ist es ganz, ja, es ist ganz verrückt. Es gab eine Studie. Ich klinge wie ein Lehrer, wie so ein Lehrer mit meinen ganzen
Studien. Du kennst dich vor allem mit Studien aus, stelle ich gerade fest.
Ich habe monatelang nur Studien gewälzt dieses Jahr zu dem Thema.
Wahnsinn.
Es gab eine Arbeit aus einem Chemieverband, der unglaublich viele Chemiker organisiert, die auch als Autoren arbeiten natürlich. Und der hat rausgefunden, dass unter den Chemikern, also A, das Vorurteil herrscht, ich muss mich komplex ausdrücken, wenn ich für eine Fachzeitschrift schreibe, weil mein Chef will das, mein Herausgeber will das. Dann wurde aber klar oder kam raus, dass die alle, wenn sie es lesen, die technischen Berichte, chemische Berichte, wissenschaftliche Dokumente, lieber in verständlicher Sprache lesen, alle oder ganz, ganz großer Teil und sogar die Herausgeber, die Chefs, alle und die alte, also die ältere Zielgruppe, die haben am liebsten verständliche Sprache gelesen. Gleichzeitig gibt es aber jetzt zum Beispiel bei unseren Kunden, wenn es darum geht, dass ein Konzern unser Tool einführt. Das ist immer so ein Projekt. Ne? Haben die Software gekauft und dann geht es darum, dass möglichst viele Menschen jetzt diese Software benutzen, weil das bringt dem Unternehmen was. Und da bei den Vorurteilen sind gerade die, hat man letztens jemand Boomer böse formuliert, da haben die Boomer das größte Problem. Weil sie einfach vielleicht schon am längsten mit diesem Dogma konfrontiert sind, verständlich ausdrücken, das ist doch was für die Idioten.
Na gut, und dann fragst du dich natürlich auch so gegen, ich sag mal, im Herbst des Berufslebens, ziehst du dir noch was Neues rein? Aber da muss ich dir sagen, das begleitet zum Beispiel uns hier in unserer Firma auch seit ewig. Also wir haben ja angefangen 99 und da haben ja die meisten noch, die Chefs noch ihre E-Mails ausgedruckt bekommen. Ja. Und das ging noch bis in 2000X. Ich weiß noch, ein CEO eines großen Automobilkonzerns, der wollte unbedingt den Livestream von einer Autoshow sehen. Und dann haben wir immer gefragt, ja, gibt's da schon eine Response? Wie findet das? Ja, wissen wir noch nicht, denn Herr Dr. X hat das noch nicht gelesen, den Ausdruck. Ja, der hatte gar keinen Computer in seinem Chefzimmer, sondern die Sekretärin hat ihm die Sachen hingelegen. Also
Papier ist geduldig.
Ja, und viele Leute haben dann keine Lust mehr und sagen, jetzt muss ich das noch lernen und das noch lernen und so weiter. Du musst schon so, glaube ich, auch eine gewisse Flexibilität an den Tag bringen und Bock haben auf neue Sachen.
Wenn du nichts mehr lernen willst, dann bist du eh fertig, würde ich sagen. Also ein Mensch, da gibt es den Professor Gerald Hüther, der auch sagt, wenn du als 70-Jähriger eine Chinesin kennenlernst, dann lernst du Chinesisch.
Das schaffst du. Meinst, weil die Motivation da ist?
Das kriegst du, weil die Motivation da ist. Okay. Die Leute haben keinen Anreiz zu lernen. Daran liegt es für mich. Wenn jemand seit 40 Jahren in die Versicherung läuft und so macht, klar hat der keinen Bock, mit seinen Kunden verständlich zu schreiben. Warum? Da brennt's aber an ganz anderer Stelle.
Okay.
Wenn jemand sagt, ich mache meinen Job gerne, ich sehe den Sinn dahinter. Übrigens, da gehört auch verständliche Kommunikation dazu. Interne Kommunikation, wenn die stimmt, wenn die effektiv ist, wenn die Mitarbeiter abholt, wenn die verstehen, was im Unternehmen passiert, dann haben die Leute viel mehr Bock mitzuarbeiten. Das Engagement steigt, die Leute sind loyaler und die sind auch zu den Kunden freundlicher, serviceorientierter, also verbesserndes Image. Also kannst mit Kommunikation so viel machen, und da brennt es an anderer Stelle, wenn jemand sagt, ich habe keine Lust, mich klar auszudrücken.
Wie ist es zwischen Mann und Frau? Es gab mal so ein schönes Buch, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus oder so ähnlich.
Also meine Frau sagt immer, ich kann es nicht mehr hören, Guido. Verständliche Texte, den ganzen Tag, wie so eine Worthülse, die ich von
Versteht sie dich?
Ich glaube ganz oft nicht. Aber es liegt an mir, nicht an ihr.
Okay.
Weil ich, sobald ich emotional werde, da sage ich eigentlich gar nicht mehr das, was ich wirklich meine, sondern dann sage ich andere Dinge. Und muss mich dann sehr auf mich besinnen, dass ich mal ganz klar rüberbringe, was will ich dir eigentlich sagen.
Okay.
Ja, also das ist zwischenmenschliche Kommunikation. Da gehört die Sprache dazu. Da gehört aber auch, da gibt's ja
Nonverbale
noch,
wahrscheinlich.
Da gibt's andere Ebenen noch. Mhm. Also wir verstehen uns schon gut. Nur ich glaube, ich bin da auch sehr anspruchsvoll. Ich habe immer das Gefühl, ich bringe es nicht so richtig auf den Punkt, gerade wenn wir diskutieren, was ich eigentlich meine. Aber wenn wir jetzt mit Kunden sprechen oder ja, dann sind wir ja in einer ganz anderen Situation. Da geht es dann um ganz stark um die Inhaltsebene.
Ja, mir wird jetzt erst im Gespräch klar, wie groß dieses Potenzial eigentlich ist und wahrscheinlich wie wenig das noch von Unternehmen insgesamt erkannt wird. Bei euch ist es ähnlich wie bei uns. Also wir überlegen auch immer, warum bietest du nicht deine Inhalte in der Muttersprache der Zielgruppe an? Und die ist nun mal nicht nur Deutsch. Ja, genau. Das ist eine Illusion. Ja. Und viele können Englisch, aber können sie es denn so gut, dass du sicher sein kannst, dass wenn du es in Englisch anbietest, dass sie es auch tatsächlich verstehen? Warum bietest du es nicht an in der Muttersprache, in, sagen wir mal, Serbisch, in Italienisch, in was weiß ich? Ja.
Genau, du musst auf ähnliches die Menschen eingehen, wie in der Beziehung. Wenn ich meine Frau frage, Alex, was meinst du damit jetzt genau? Oft verstehen wir den anderen ja auch ganz anders. Du sagst mir, die Ampel ist grün und ich sag, hey, ich kann selbst fahren. Ja, Klassiker von vom Schulz von Thun. Sie sagt mir, auf der Sachebene ist es grün, du kannst fahren und ich höre auf der Beziehungsebene, du bist ein Trottel. Mhm. Ja? Also verstehen.
Ich weiß es selber, ja genau.
Mhm. Verstehen ist, das ist komplex, genau.
Ja.
Wenn wir in der Muttersprache sind, ganz wichtig. Übrigens beim Übersetzen auch. Also wenn die Ausgangssprache verständlich ist, dann tun wir uns beim Übersetzen auch viel leichter.
Ja, es übrigens gilt für die KI auch.
Mhm,
ja,
genau.
Also die Ersterkennung jetzt bei unseren Systemen muss top sein.
Ja.
Und wenn du die zum Beispiel gut hast und die Interpunktion auch stimmt, weil die KI muss wissen, wann ist ein Satz zu Ende, um ihn dann als Block übersetzen zu können. Und dann ist die Übersetzung auch extrem gut.
Ja, genau. Ich habe heute erst zum Spaß, weil es den schwierigsten Text, den ich kenne oder jemals zu Gesicht bekommen habe, ist das Kapital von Marx.
Mhm.
Also verstehe ich einfach nicht. Wir haben ja auch Plain, unser KI-Tool, das sozusagen in einfache Sprache übersetzt, ohne große Analyse.
Hast du da reingejagt?
Habe ich da reingejagt.
Okay.
Und habe gemerkt, das kann es auch nicht. Es macht schon die Sprache verständlich, aber stimmt dann nicht mehr.
Mhm.
Weil einfach auch die KI, wir benutzen ja GPT-4, also das höchst entwickelte oder was sehr hoch entwickelt ist, was es da gibt. Und selbst die versteht den Marx einfach nicht. Das hat nur, da musst du studieren, um es dann zu verstehen. Du merkst einfach, er nennt Sachen dann oft nicht beim Namen. Das kannst du einfach falsch verstehen.
Ja.
Es gibt Grenzen,
Ja, klar. Gut, wahrscheinlich nicht drauf trainiert.
Ja.
Auf genau. Marx.
Ja? Genau, ja.
Wobei die Rechte dürften inzwischen frei sein.
Ja. Genau. Du könntest wahrscheinlich schon eine KI speziell für wissenschaftliche Texte trainieren. Aber wie gesagt, also je schwieriger der Ausgangstext, desto schwieriger tut sich dann auch die KI. Wobei ich schon sagen muss, also wir haben zum Beispiel, darf ich das hier sagen? Also mein Lieblingsbeispiel sind so Websites von Rückversicherungen. Ich nenne jetzt keine. Und da haben wir die Texte durchgejagt und da bist du dann bei einem oft, also was die auf ihrer Website stehen, haben auf einem C2-Niveau, also das Schwierigste, was es gibt. C2 ist Fachsprache, Wissenschaftsdeutsch. Mhm. Und die KI kriegt es dann oft hin, auf B2 zu landen. Also was viele Menschen.
Das ist so eine Art Indizierung. Nenn mal bitte die Skala
für die, noch drauf kommen.
Genau.
Also A1, A2 gibt es, B1, B2. Es wird immer schwerer, C1, C2.
Und warum gibt es immer zwei Klassen mit Ziffern?
Das kommt aus dem Fremdsprachenlernen.
Okay.
Das ist der europäische Referenzrahmen für Sprachen. Und das haben die halt mal so festgelegt, A1 bis A2, ich habe es jetzt nicht auswendig da, das sind die einfachsten Sprachstufen, da sind wir auch bei der leichten Sprache, bei A1. Und geht so, je nach Definition, das interpretiert jeder auch so ein bisschen, wie er es will. Manche sagen, ab B1 ist es keine leichte Sprache mehr. Manche sagen, leichte Sprache geht noch bis B1. B1 und B2 sind so die Sprachniveaus, die meisten Menschen sprechen. Also es ist so ein bisschen so ein Drahtseilakt. Eigentlich kommt es aus dem Fremdsprachenlernen.
Mhm.
Wird auch kritisiert dafür, dass es eigentlich nicht es ist eigentlich kein Messinstrument für verständliche Sprache. Aber auf der anderen Seite richtet sich die Fremdsprachenlehre auch nach der Verständlichkeit. Dadurch kannst du es wieder für die Verständlichkeit
nehmen. Okay.
Also die Banken zum Beispiel, die haben in Österreich, kriegen sie von der Bankenaufsicht gesagt, ihr sollt B2 schreiben. Es ist einfach okay. Schon, ist einfach schon da. Da brauchen wir jetzt nicht mal rumdiskutieren. Das hilft einfach. Es ist eine Metrik wie unsere Lesbarkeit. Ich empfehle immer, schreib bestenfalls über 60% Lesbarkeit. Dann bist du recht gut. Mhm. Und B1, B2 ist einfach was, da verstehen mich einfach die meisten Menschen. Und wenn du eben von allen verstanden werden möchtest, auch Leute mit Einschränkungen, dann bist du halt bei A1, mhm. A1, A2.
Der Podcast jetzt, was würden wir kriegen?
Ich denke mal, also wir sprechen in sehr vielen kurzen Wörtern, aber wir haben auch viele lange Sätze drin. Vor allem, weil dieser Interviewgast den Punkt oft nicht findet.
Ja, könnte das sein.
okay. Also ich denke mal B2.
Okay.
Aber wir können es ja transkribieren lassen von eurer Software.
Würde gehen.
Und dann mal, wollen wir das machen?
Machen
wir. Testen wir das mal.
Das machen wir dann mal, ja. Dann cool. Schickt mir das zu euch hoch, oder?
Genau.
Genau, ne? Ja. Dann gibst du uns das Ergebnis zurück.
Ja, gerne, ja.
Ich meine, also ich glaube schon, dass wir weitgehend gut verständlich sind in dem Podcast. Wenn ich jetzt mal schon. So Eigenkritik, das ein oder andere Fremdwort war jetzt sicherlich dabei. Und natürlich richten wir uns jetzt auch nicht jetzt an den, nennen wir es mal Normalbürger, sondern das ist jetzt ein Podcast schon, B2B nennt man das, und genau. Eben Agentur oder genau. Kommunikationsinteressierte.
Genau.
Ganz klar. Also da darf es, glaube ich, auch schon mal den kleinen oder anderen Abstecher geben, oder?
Muss es auch, weil wir...
Das macht es doch auch spannend.
Na, wir machen das ja für eine Zielgruppe. Wir machen das ja nicht für Oma Gerti.
Genau.
Sondern wir machen das ja für Medienmenschen oder für Menschen und Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, mit Software. Trotzdem, du hast recht, wir benutzen wenig Fachausdrücke. Ich hätte fast Fachtermini gesagt, aber Fachausdrücke ist klarer. und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben untersucht, was macht Sprache jetzt eigentlich verständlich? Und da haben wir so Referenztexte vom Goethe-Institut zum Beispiel genommen, Wortlisten von denen, und sind halt drauf gekommen, ganz stark, vielleicht auch für alle Zuschauer jetzt interessant, die Satzlänge ist einfach das Wichtigste.
Okay.
Satzlänge, also schreib durchschnittlich 15 Wörter pro Satz, dann bist du relativ verständlich. Mhm. Die Wortlänge, also benutze eher die kurzen Wörter. Die einfachsten, verständlichsten Worte sind die Liebe, Hass. Mhm. Also diese kurzen Wörter, die verstehen wir einfach.
Ja gut, und die emotionalisieren natürlich auch stark, weil das sind natürlich auch maximale Gefühle.
Genau, aber Emotion ist länger als Gefühl. Mhm. Als Beispiel Emotion, Gefühl. Gefühl ist verständlicher. Mhm. Ist einfach näher an dir dran. Das lernst du als Kind einfach schon, das Wort. Und die Wortlänge und der Wortschatz, also gebräuchliche Wörter, das ist auch noch ganz wichtig. Also ja, Emotion zum Beispiel ist einfach weniger gebräuchlich als Gefühl. Und ich glaube, man reißt sich nichts aus, es fehlt einem nichts, wenn man Gefühl statt Emotion sagt. Wenn man Psychologe ist und ein Fachbuch schreibt, da muss Emotionen, hat da seinen Platz, weil Gefühl ist dann ungenau.
Ja, jetzt sind wir ja, ich sag mal, in Deutschland relativ offen, was den Einfluss von Fremdsprachen anbelangt, speziell vom Englischen. In Frankreich ist es ja nicht so. Da gibt es zum Beispiel so eine Radioquote, da müssen die eigene französische Songs spielen. Und
cool, ist ja witzig.
Die haben auch sich nie dazu niedergelassen und zu sagen, der Computer ist jetzt der Computer, sondern es ist ja der L'Ordinateur.
Ja,
und haben sich ja da schon so ein paar Dinger sozusagen rausgesucht, weil sie sagen, wir wollen unsere Sprache schützen vor dem Einfluss speziell von Anglizismen, also von englischstammigen Wörtern, um das zu übersetzen. Wie siehst du das? Müssen wir da, ist es hinderlich oder sagt man, nee, das ist halt so? Das muss man akzeptieren. Und wie geht ihr da bei der verständlichen Sprache mit um? Lasst ihr das drin oder übersetzt ihr das dann, wenn sich das eingebürgert hat?
Man muss unterscheiden, mache ich es jetzt komplizierter oder einfacher? Das Internet waren wir immer auf so Seiten, die haben das zum Spaß, haben die immer sich so ganz, ein bisschen hinterwäldlerisch ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Die haben dann gesagt, Gidon Wagner at anschnur.de statt online.de, anschnur. Mhm. Ja, also alles ganz deutsch. Das war jetzt Satire.
Das war, ja, okay.
Ich könnte jetzt aufs Internet sagen, was war letztens? Die Frankfurter Rundschau hat letztens über uns berichtet. Vielen Dank, toller Artikel. Aber es war ein Wort drin, Netzseite statt Website. Das fand ich irgendwie süß. Also ich fand, es ist ein süßes Wort, aber es ist sogar deutscher. Aber ich glaube, es ist inzwischen weniger verständlich als Internetseite oder Website oder Homepage.
Weil sich das so eingebürgert hat und weil das Teil der Sprache des aktueller Stand ist. Ne? Das wechselt ja auch stark durch.
Es kommt am Ende auf die Zielgruppe an. Auch so eine Software wie unsere, die kann nicht in deine Zielgruppe reinschauen. Sie ist ein Instrument und es hilft, aber am Ende musst du selbst als Unternehmen, als Medienmacher entscheiden, was ist für meine Zuhörer, Zuschauer, Leser und so weiter das Richtige. Also es geht um, ich finde das auch einen total spannenden Job, sich mehr in die Leute reinzuversetzen, für die ich Inhalte produziere, Briefe schreibe, was auch immer. Was verstehen die? Dann hilft so ein Tool unbedingt, aber am Ende sollte der Mensch entscheiden, was ist die richtige Kommunikation für mein Gegenüber. Und da ist dann eben so ein Ding, Netzseite oder Website, da werde ich die Website nehmen. Ich muss regelmäßig mit meiner Zielgruppe sprechen, um die zu verstehen, was benutzen die für eine Sprache. Ich komme so aus der Richtung SEO, Google
Optimierung,
Google Optimierung, Suchmaschinenoptimierung. Und da hieß es und da heißt es immer noch, benutzt die Sprache deiner Zielgruppe. Die Suchbegriffe, die bei Google eintippen, die benutzt du in deinen Texten. Nicht nur also, um den Text mit Worten zuzuklatschen, das sollte man nicht machen, sondern benutzt das Vokabular deiner Zielgruppe, um deine Produkte zu beschreiben. Dazu muss man sie kennen. Bei Google kann man sie analysieren. Was benutzen die Leute für eine Sprache? Du kannst es auch auf andere Weise analysieren. Und dann solltest du eben, zum Beispiel bei unserer Teamversion in der Wortliga Textanalyse, kannst du einstellen, welche Begriffe sollten verwendet werden, welche nicht. Und dann stellst du das ein und dann machen das alle richtig in Zukunft.
Okay.
Du musst es halt einmal analysieren, oder du weißt es. Ich weiß auch, ich coach viel Verlage, die Amazon-Texte schreiben wollen, müssen die Lektoren auf einmal Amazon-Texte schreiben und ich coach die dann und helfe denen, dass es auch ein bisschen Spaß macht und funktioniert. Und die kennen ihre Kunden in der Regel recht gut, weil das alte Unternehmen sind und die sind im Kontakt mit ihrer Zielgruppe und das ist immer schön. Oder die Versicherungen sind ja alles sehr alte Unternehmen und die haben viel Wissen über ihre Kunden.
Das ist
cool. Und da sollte jeder mehr investieren, nicht nur in Software, sondern auch darin, die Menschen, näher an die Menschen ranzuwachsen.
Drehen wir mal das Rad 5 Jahre nach vorne. Wie sieht dann die Welt in Sachen Verständlichkeit aus deiner Sicht, optimal?
Ich glaube fest daran, dass sie deutlich verständlicher ist und dass sich da auch im Kopf von jedem was tut. Also ich habe so ein Gefühl, also wenn Sprache verständlicher wird, da bin ich überzeugt davon, dass wir auch in einer mitfühlenderen, gegenseitig sich besser verstehenden Welt leben. Und ich glaube, in 5 Jahren sind wir da schon einen großen Schritt weiter, dass wir alle weniger Worthülsen benutzen und konkreter sind in dem, was wir sagen, was wir meinen. Und ich glaube auch, es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen Organisationen eher vertrauen, wenn die sich verständlich ausdrücken. Das gab es schon nach der Finanzkrise 2009. Und ich glaube, da geht es immer weiter hin. Du wirst den Leuten immer weniger Worthülsen hinwerfen können und die glauben das dann schon und die machen da mit. Das sieht man an solchen Entwicklungen, dass die AfD da ihr Parteiprogramm super verständlich verkauft. Die wissen da schon, was sie tun. Und da müssen sich alle hinentwickeln, um dann Gleichgewicht herzustellen wieder. Und ich glaube, was ich so mitkriege, dass sich da am Mindset was ändert. Ich bin da aber auch 24 Stunden am Tag dran, das zu verändern. Wir machen viel Lobbyarbeit, sozusagen jede Woche Pressearbeit für verständliche Sprache. Und ich kriege von sehr vielen Menschen mit, die da dabei sind. Und ich glaube, das wird sich verbessern. Aber ich glaube, es wird weiterhin das Dogma, das wird es noch geben. Das Dogma, dass verständliche Sprache, das wird es noch geben.
Dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Aufklärungsarbeit.
Davon lebe ich ja auch.
Wir haben alles was davon, ja?
Ja.
Und eine spannende Reise. Ich wünsche dir alles Gute dazu. Danke, dass du da warst.
Danke fürs Interview und viel Erfolg mit eurer tollen Software, mit den Untertiteln. Das ist ja wirklich
eine
tolle Sache, was ihr da macht.
Danke. Ja, Dito.
Vielen Dank.
Mach's gut.
Michael.
Ciao.